Hufgetrappel und Pfotenabdrücke. Meine Liebe, einen herzlichen guten Morgen.
Monday, Monday. Ja, guten Morgen.
Genau, es ist wunderschönes Wetter bei uns hier im Moment. Die Sonne scheint. Heute Nacht war es noch reichlich kühl. Ich glaube, viele haben schon angeweidet. Manche sind vielleicht sogar schon durch.
Ja,
Und das ist,
so und so, ne?
ja, das ist dann der ideale Zeitraum, um sich mit Hufrehe zu beschäftigen.
Ja, so ist es. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe sogar Kunden, die nehmen sich extra Urlaub, weil sie sagen, neben ihrem 40-Stunden-Job schaffen sie es nicht, das Pferd adäquat zu bewegen, zu versorgen und auch noch anweiden zu gehen. Oder wenn sie vielleicht sogar zwei Pferde haben, dann wird es natürlich irgendwann zeitlich alles ein bisschen eng. Und deswegen habe ich sogar Kunden, die sagen, ich habe immer die Woche vor dem 1. Mai oder die letzten zwei Wochen vor dem 1. Mai Urlaub, um mich dann ums Anweiden zu kümmern. Also da kann man mal sehen, jemand, der nicht reitet oder nichts mit Pferden zu tun hat, würde wahrscheinlich sagen, hä, was? Ne? Stellt man die nicht einfach auf die Wiese? Was ist denn dieses Anweiden? Genauso wie mein Mann mal so, was ist denn Einflechten? Fand er auch ganz schön dubios. Also wir Reiterleute machen schon dubiose Sachen wie Anweiden. Und du hast es auf den Punkt gebracht, diese kalten Nächte in Kombination mit den warmen Tagen sind natürlich der Untergang für viele Pferde, die auch schon mit multiplen Problemen aus dem Winter gekommen sind. Und teilweise ist das Immunsystem geschwächt durch Atemwegserkrankungen, teilweise sind die Pferde adipös. Es gibt dies und das, was dann dazu führt, dass so eine Hufrehe entsteht. Und ihr könnt uns glauben, es ist nicht nur das böse Gras. Es sind immer viele Faktoren, die zusammenkommen und so ein Fass zum Überlaufen bringen. Oder wie siehst du das?
Das Bild von dem Fass, was zum Überlaufen gebracht wird, das ist, bringt es, glaube ich, sehr auf den Punkt. Ich habe ja leider, Mr. P ist ja auch adipös und ein EMS-Kandidat. Und das heißt, ich manage ihn eigentlich schon seit Jahren wie ein EMS-Pferd. Das ist er mit Sicherheit auch. Da brauchst du jetzt keine weiteren Befunde mehr machen. Und das heißt, er bekommt keine ganzen Möhren, sondern nur Möhrenscheibchen zu seinem Entsetzen, ja. Und er wird tatsächlich auch sehr langsam angeweidet. Wir sind all die Weiber bei einer halben Stunde dazu, muss man sagen. Mr. P hat das Pech, viel mehr als eine Stunde oder anderthalb, darf er auch gar nicht aufs Gras drauf. Und das hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe, ihn zu bewegen. Ja? Also wenn ich weiß, ich kann gut ausreiten, dann kann er gerne auch anderthalb Stunden auf der Weide sein. Aber wenn ich weiß, ich komme nicht dazu, viel mit ihm zu machen, dann hat er leider tatsächlich das Pech, dass er entsprechend weniger Gras fressen darf. Und das Gras hier ist ja tatsächlich auch nur, ich sag mal, eine Beschäftigungsform. Der wird in erster Linie über Heu ernährt, weil anders würde es gar nicht funktionieren. Sonst wäre das ein wirklich heißer Rehekandidat. Ne? Und vor allen Dingen das Gemeine daran ist ja, manchmal kommst du ja gar nicht darauf. Ja? Dann ist es, dann bist du schon ein bisschen weiter im Sommer und dann sagt irgendwann der Stoffwechsel vom Pferd, danke, jetzt fürs Gespräch, jetzt reicht es wirklich, ja. Und man kommt nicht darauf, alle Faktoren zusammenzuzählen.
Genau. Und manchmal ist es dann auch wirklich eine Wurmkur oder eine Impfung oder irgendwas Kleines, was den Organismus insgesamt nochmal belastet, was dann dazu führt, irgendwie, dass das Pferd halt einfach eine Hufrehe kriegt. Und du hast es gerade eigentlich falsch ausgedrückt, weil du gesagt hast, der Arme darf nicht, ne, oder hat das Pech, dass er nicht länger raus darf. Und eigentlich ist es ein Segen, wenn er eine vernünftige Besitzerin hat, die sich darum sorgt und das auch umsetzt. Ja, weil ich erlebe wirklich mehrfach die Woche in meiner Praxis, dass massivst übergewichtige Pferde, letzte Woche hatte ich noch so einen Stall, man macht da ja immer Witze drüber, das ist ja immer das Moppelchen, Pummelchen, ne, so. Aber dass das eigentlich richtig kranke Pferde sind, das wird ja irgendwie immer so abgetan. Und natürlich verändert sich, das ist für mich ja interessant, auch das gesamte Bewegungsmuster. Genauso wie man das von stark adipösen Menschen kennt, die dann eigentlich nicht mehr in der Lage sind, aus Platzgründen ihre Beine aneinander vorbeizuführen, weil der Umfang der Oberschenkel zu groß ist, fangen die ja an, so eine Wippbewegung nach rechts und nach links zu machen. Also, und ich weiß nicht, ob du von Pixar die Ballontiere kennst, aber genau so laufen halt ja auch sehr adipöse Menschen. Und bei den Pferden kann man das natürlich genau so sehen, dass die Hinterbeine halt nicht mehr an diesem stark umfangsvermehrten Bauch vorbeikommen. und sich dann so ein Watschelgang wie so eine Ente, so eine Lateralisierung quasi sich einstellt. Und dann fängt es halt an, auch auf den Bewegungsapparat zu gehen. Ne? Gleichzeitig dieses Visceralfett, ne, für die Organe tödlich. Ich hatte jetzt eine Kundin, die hat mir erzählt, die hat auch eine EMS-Stute, eine spanische Stute, und hat mir erzählt, die musste operiert werden. Und dann haben die angefangen und haben gesagt, wir können die nicht operieren, weil die so fett ist, dass wir gar nicht an die Eierstöcke drankommen, wo operiert werden muss. Und dann musste das Pferd erstmal 100 Kilo abnehmen, bevor die Operation durchführbar war. Also das muss man sich eigentlich mal, ne, wirklich so überlegen, was das für die Tiere bedeutet. Und sie können es sich nicht aussuchen, ne? Wenn du sie 24 Stunden fressen lässt, tun sie es. Und
Also
natürlich
ich.
gibt es welche, die genetisch das verkraften, ne? Ich habe auch eine Freundin, die den ganzen Tag isst und Süßigkeiten in sich reinstopft und Fanta trinkt und wie ein Lauch aussieht, ne? Ich hasse sie.
Das ist
Und
ungerecht, ne? Total,
ja,
ja.
schon, ja. Die ist auch noch nett, das ist ganz fürchterlich. Aber genau, ja, und dann gibt es andere, die, ne, essen halt irgendwie ein-, zweimal am Tag was und gar nicht übermäßig und sind adipös. Das hat ja alles was mit Genetik auch zu tun, das hat was damit zu tun, wie ist so der eigene Stoffwechsel. Aber man merkt halt immer mehr, dass die Pferde schon stark adipös eigentlich aus dem Winter reinkommen, was ja eigentlich laut traditionell chinesischer Medizin die Yin-Jahresphase ist. Also das heißt, wir kommen ja eigentlich aus einer dunklen Jahreszeit mit wenig Nahrungsangebot. Das heißt, alle Tiere, die jetzt in der Natur sind, sind eigentlich so ein bisschen diätet worden, zwangsdiätet worden über den Winter, weil das Angebot nicht so reichhaltig ist. Und jetzt kommen wir erst wieder über den Frühling in die Fülle. Und das fällt ja komplett weg bei den Pferden, weil wir die ja einfach konsequent immer weiter füttern. Und genau, vielleicht sollte man sich da mal einige Tipps abholen. Unsere Freundin Conny Röhm hat da ja Bücher zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch Literaturtipps andere hast. Aber auf jeden Fall kann man so viel machen, um die Pferde zu beschäftigen, ne? Zum Beispiel mit Knabberholz und Ästen und Blättern und dass man die Pferde trotzdem, auch wenn sie nicht den ganzen Tag auf die Wiese können, bei Laune hält und gut ablenkt und beschäftigt.
Ja, jetzt sind wir aber tatsächlich bei den adipösen Pferden wieder gelandet. Da kommen wir ja immer irgendwann hin. Aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn Mr. P jetzt nicht bei mir im Haus stehen würde, sondern ich würde als Einstellerin in einem Stall stehen, was wir ja auch lange gemacht haben, über 10 Jahre, dann stellt sich ja die Frage, wie gehe ich damit um, wenn der Stallbesitzer sagt, so, ihr könnt im April 2 Wochen anweiden, wie ihr wollt, und ab 1.5. kommen die alle zusammen auf die Weide für 12 Stunden oder 24/7, je nachdem, was es für ein Stall ist. Wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn da?
Ja,
Ich
das
kann ja
würde
nicht
ich.
jedes Mal den Stall wechseln.
Also ich finde es ganz wichtig. Ich weiß auch, dass das nicht immer so durchführbar ist oder dass da auch manchmal geflunkert wird von Stallbesitzern, weil sie irgendwie, warum auch immer, das macht überhaupt keinen Sinn, unbedingt den Kunden haben wollen. Also dann auch Sachen versprechen, Optionen versprechen, die hinterher gar nicht eingehalten werden oder gar nicht vielleicht von vornherein möglich sind. Also auch da nochmal mein Appell an die Pferdestallbesitzer. Ihr müsst euch überlegen, was könnt ihr als Angebote anbieten? Ich biete auch sonntags abends um 10 kleine Behandlungen an. Aber das muss ich ja vorher für mich definieren und dann kann ich das halt auch umsetzen. Aber es bringt nichts, jemandem, der sich meinen Stall anguckt, zu versprechen, ne? Es gibt, was weiß ich, eine Weight Watchers-Gruppe und wir können das und das und das, die kommen später raus und früher rein und so, wenn das nicht durchführbar ist, ne? Und als Pferdebesitzer ist es natürlich ganz wichtig, dass man vorher solche Dinge anspricht und nicht sagt, ja, werden wir dann schon hinterher irgendwie regeln. Nee, das sind ganz elementare Sachen, die auch teilweise nicht nur über die Gesundheit, sondern vielleicht auch über das Leben des Pferdes entscheiden. Weil ich habe im vergangenen Jahr, also 23, von 20 Hufrehepferden, die ich betreut habe, sie haben zwei überlebt. Der Rest hat es nicht geschafft.
18 Stück haben es nicht geschafft.
Wir haben es mal
Wow.
irgendwann aufgeschrieben, weil es so eine krasse Bilanz war, ja. Ich werde überleben, ich huste nur.
Wenn du nicht überlegst, verlege ich das bitte auf die Zeit nach dem Podcast.
Ach so,
Dankeschön.
okay. Genau. Nach dem
Aber
Podcast
irgendwas ist ja
ist vor
immer.
dem Sterben. Aber deswegen ja, und das, also, ne, das ist ganz wichtig. Man hat da die größte Verantwortung, dass das Pferd gar nicht in eine Hufrehe reinkommt. Ich hatte allerdings auch mal eine Kundin, das war hochinteressant, die hatte, also von der Tierärztin, von mir, vielleicht auch von anderen Leuten. Immer wieder ist sie darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Pferd halt Hufrehe gefährdet ist. Und sie hat gesagt, sie hat das überhaupt nicht für voll genommen. Also es war irgendwie so, auch so wie Husten. Also sie hat so gedacht, ja, ne, also ja, das ist Hufrehe, das ist so eine Erkrankung, weißt du so, und dann kriegen die Medikamente und dann ist die Hufrehe wieder weg. Also dass das wirklich ein Endgegner ist, bei der das Pferd also massivste Schmerzen hat und dass das halt zu so einer Stoffwechselentgleisung führen kann, dass man das halt nicht, ne, Husten, da ist ein schlechtes Beispiel, aber dass man das halt nicht einfach behandelt wie Kopfschmerzen einmal und dann ist es erledigt. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst und die kommen dann erst in die Odyssee, wenn die Hufrehe halt diagnostiziert ist, was natürlich auch wirklich tausende Euro Tierarztkosten bedeutet, aber was vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Sorge und Zeit bedeutet, weil diese Pferde so gemanagt werden müssen und betreut werden müssen. Und die Leute, also die Patientenbesitzer, sind auch ganz oft, dass die nach ein paar Monaten zu mir sagen, ich kann nicht mehr, ne? Ich habe jetzt seit 6 Monaten Hufrehe, krankes Pferd und ich bin so am Limit. Ich muss zweimal am Tag in den Stall. Ich mache mir ständig Sorgen, wenn einer aus dem Stall anruft, kriege ich Herzrhythmusstörungen. Ich fahre nicht in Urlaub, weil ich vor Ort sein will, ne? Ich kann die Tierarztkosten kaum stemmen. Also es ist so eine massive Belastung, so ein krankes Pferd zu haben. Deswegen sollte man alles daran quasi tun, da alles dafür tun, dass es gar nicht erst zu einer Hufrehe kommt, ne? Also sprich, genau, gezieltes Anweiden, wirklich, ne, in kleinen Steps und auch ja, einfach gucken, dass man vielleicht eine Ernährungsberatung in Anspruch nimmt, falls man ein EMS-krankes Pferd hat oder ein stark übergewichtiges Pferd, dass man einfach weiß, wie ist das bilanziert? Wie viel Gras kann ich machen? Und wann sind vielleicht auch die besten Zeiten für Weide? Ne? Weil klassischerweise wird ja morgens einfach auch rausgestellt in einem Stall. Vielleicht wäre es auch besser, dass man das Pferd über Mittag, ne, oder gegen Nachmittag rausstellt, wenn einfach andere Werte im Gras sind als morgens nach dem Nachtfrost.
Genau. Und also im Grunde genommen kann man nur eines machen. Man muss, bevor man einzieht mit dem Pferd, genau abklären. Also auch wenn man noch ein junges Pferd hat, was putzmunter ist und gesund ist und weit weg davon ist, in irgendeiner Art und Weise übergewichtig zu sein oder ein Hufrehe-Kandidat zu sein, dass man sich sehr minutiös erkundigt, wie funktioniert das mit dem Anweiden? Wie macht ihr das? Dass man für sich selber überlegt, ist das so in Ordnung für mein Pferd? Ja, wenn das Pferd den gesamten Winter quasi keinen grünen Halm gesehen hat, dann ist eine halbe Stunde Anweiden auch schon eine Menge Zeug. Das mag beim jungen Pferd, was gesund ist oder so, mag alles funktionieren, klar, vielleicht auch mehr. Aber brauche ich das Risiko oder nutze ich die Zeit, um noch eine bessere Bindung zu meinem Pferd aufzubauen, indem ich mal über 2, 3, 4 Wochen mit dem nachmittags an der Hand einfach unterwegs bin und ihn grasen lasse? So, und wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist oder mir völlig klar ist, dass in dem Stall, wo ich stehe, eigentlich nicht mein Pferd klarkommt mit der Art und Weise, wie das Anweiden vorgenommen wird, dass man dann wirklich in den sauren Apfel beißt und zusieht, dass man das selber managt, dass man das irgendwie versucht. Und das ist natürlich für viele, die berufstätig sind, eine absolute Herausforderung, aber all das ist besser, als wenn euer Pferd in eine Hufrehe schlittert.
Ja, das ist so. Also da auf jeden Fall genau der Tipp halt, sich vorher zu erkundigen und auch vielleicht mal, ne, mit Leuten im Stall zu sprechen, wie läuft das denn reell ab oder wie ist das denn, ne? Gibt es da vielleicht auch Ausnahmeregelungen oder ja, dass man Dinge so ein bisschen individueller angehen kann. Also es gibt ja so Ställe, wo, ne, das haben wir schon seit 30 Jahren so gemacht. Es wird immer zum 1. Mai ist Weideauftakt. Es gibt aber auch Ställe, die sagen, nee, wir machen es von der Jahreszeit abhängig, von der Vegetation. Wir gucken, ne, wie viel Sonne hatten wir, wie viel ist das Gras gewachsen und entscheiden das dann nach individuellen Faktoren und nicht pauschal.
Und sehr schön ist eigentlich so eine alte Bauernregel, dass das Gras so hoch sein sollte, dass man da eine Flasche Bier reinstellen kann. Und ich rede von einer Halbliterflasche und nicht von so einem kleinen Stubbi. Und wenn das Gras so hoch ist, dann ist es schon mal dazu geeignet, dass man mit dem Anweiden anfangen kann. Aber ihr merkt, wahrscheinlich ist noch nirgendwo das Gras so hoch im Moment, obwohl doch bei uns auf der anderen Wiese vielleicht. Aber wer denn jetzt schon im März angefangen hat anzuweiden, der war dann tatsächlich auch wirklich viel, viel zu früh. Diese Bewuchshöhe hat man in der Regel erst, ich sag mal, Anfang, Mitte Mai in den meisten Regionen.
Und das ist jetzt, ne, weil wir, also ich versuche da ja auch immer neutral zu sein und auch beide Standpunkte irgendwie zu sehen. Ich habe ja gerade gesagt, manche Stallbesitzer versprechen das Blaue vom Himmel, damit sie halt irgendwie einen Einsteller mehr haben und können es gar nicht leisten. Aber es ist natürlich auch so, dass das sind ja landwirtschaftliche Flächen. Also auch die Wiesen der Bauern sind landwirtschaftliche Flächen. Das ist deren Erwerb, das ist deren Einkommen. Und es bringt auch nichts, wenn ihr die unter Druck setzt, dass die Pferde am 1. Mai, also übermorgen, auf die Wiese müssen, wenn die Wiesen noch nicht so weit sind. Oder wenn es halt hier, wir sind ja in Mettmann neben Düsseldorf, hier ist es plitsche-platsche nass. Also wenn du hier über die Wiese gerade gehst, macht es quasi noch von den letzten Wochen. Wir haben so einen gesättigten Boden mit Wasser, dass macht nichts, wenn der Otto da drüber läuft oder auch nicht bei mir. Aber wenn jetzt 10 Pferde über so eine Wiese laufen, ist diese Wiese hinüber. Und da leide ich ja den ganzen Rest des Jahres drunter. Also das ist ja da nicht nach 2 Wochen wieder erledigt, sondern wenn so eine Grasnarbe jetzt massiv gestört wird oder halt zerstört wird, haben eure Pferde einfach ne, eine schlechtere Weide oder gar keine Weide mehr. Und dann ist es so, ihr müsst euch vorstellen, wenn da sehr viel Sand hochkommt, weil die Grasnarbe kaputt ist, weil die Pferde kein Gras fressen, sondern weil nichts mehr drauf ist oder es ist zerstört und umgewühlt, dann nehmen die Sand mit auf. Und das muss nicht viel sein. Das kann jeden Tag sind das 2, 3 Prisen Sand, weil die immer die Grasbüschel so leicht rausziehen können und da ist noch unten die Wurzel mit dran, ein bisschen Sand mit dran. Das macht euch massive Magen-Darm-Probleme. Natürlich wird ein Teil mit ausgeschieden über den Kot, aber wir haben den Sand und dieser Sand reibt permanent sowohl im Magen als auch in den Darmwänden und das macht so richtig schöne chronische Darmentzündungen und kann natürlich auch zu so Anschoppungen im Darm führen, wo einfach, wenn die Menge des Sandes zu groß wird. Also deswegen, wenn ein Pferd auf der Wiese steht, sollte es auch Gras fressen oder es sollte halt irgendwo stehen, wo es dann Heu zur Verfügung hat. Aber wenn wir nur Erde fressen, aber Hauptsache, wir sind auf einer Wiese, hat das Pferd auch gesundheitlich leider keinen Vorteil davon.
Genau, das ist die berühmt-berüchtigte Grasnarbe des Grauens. Ja, zu glauben, dass möglichst kurzer Grasbewuchs möglichst gut für das Pferd ist, weil dann ist da nichts drauf, das macht schlank. Das ist dann eben halt auch ein Irrglaube. Und wenn ihr überprüfen wollt, aber das kennt ihr bestimmt, ob euer Pferd zu viel Sand im Darm habt, dann nehmt ihr mal eine Handvoll Äpfel, packt die in so einen Plastikhandschuh, durchsichtigen Plastikhandschuh, macht Wasser rein und lasst das mal einen Tag stehen oder liegen. Und dann guckt mal, wie viel Sand sich am Ende des Tages in den Fingern von diesem Plastikhandschuh abgesetzt hat. Oder hast du noch eine bessere Idee?
Nee, aber ich habe gerade überlegt, dass wir müssten mal so eine, wir machen das vielleicht, während wir den Podcast aufnehmen, immer so eine Liste der Skurrilitäten, die nur Reiter machen. Weil Kacke in Gummihandschuhe zu tun, um zu gucken, wie viel Sand am nächsten Tag in den Fingern ist. Ich glaube, auch das machen nur Reiter. Und was sagte mein Mann irgendwann? Also wie gesagt, das Einflechten hat ihn schon sehr stark beeindruckt. Das kannte er nicht. Ihn hat aber auch mal beeindruckt, also er hat mal, ich habe ein Webinar bei Conny gehört über Kotwasser und da waren wir ganz frisch zusammen und dann hat er gesagt, verrückt, bevor ich mit dir zusammen war, wusste ich nicht einmal, dass es Kotwasser gibt. Ja,
Aber ich meine,
insofern.
das scheint dann aber schon wirklich große Liebe zu sein. Deswegen seid ihr ja verheiratet, wer also ein Webinar über Kotwasser gleich zu Beginn der Beziehung erträgt und überlebt.
Vielleicht ein Fetisch, man weiß es nicht. Er hat gedacht, endlich jemand, der sich mit Kot beschäftigt und
Genau,
mit Sand im
großartig.
Kot, ja, und Kotwasser und ist das nicht schön? Ja, wer weiß, ne? Aber auf jeden Fall, genau, das könnten wir doch als Aufgabe für unsere Zuhörer heute mal geben. Was sind eure skurrilsten Eigenschaften? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was sind die skurrilsten Sachen, die Reiter machen? Wo nicht Reiter nur den Kopf schütteln.
Also ich habe die Tage schon überlegt, das geht in eine ähnliche Richtung. Vielleicht mache ich das nachher auch nochmal bei Facebook und Insta als extra Aufruf, ne? Also neben unserem Podcast. Einmal die Frage, was sind die skurrilsten Dinge, wo die Nichtreiter einfach nur zusammenbrechen? Und das Zweite ist, welche, ich sag mal, Kommandoliste hast du für dein Pferd?
Ja.
Welche seltsamen Anweisungen, Kommandos gibt es. Also Mr. P zum Beispiel ziehe ich die Trense dadurch auf, dass ich ihm das Gebiss vors Maul halte und sage Schnabel auf. Und dann
Ah.
nimmt er sich die Trense ins Maul und ich kann sie ihm anziehen. Aber Ich meine, das wird natürlich nicht passieren, aber wenn irgendjemand Fremdes ihm mal auftrennen sollte, ja, der macht's Maul ja nicht auf, wenn du nicht sagst, Schnabel auf, ja. Der steht da und guckt dich an. Also so gibt es bestimmt eine ganze Menge von irgendwelchen skurrilen Kommandos, die man sich angewöhnt hat im Laufe der Jahre, wo jeder andere nur sagt, hä?
Ich hatte neulich einen Termin, wo die Tochter keine Zeit hatte, also die Pferdebesitzerin keine Zeit hatte und Papa eingesprungen ist. Und Papa hat immer die Begriffe, die man sonst zum Hund sagt, zu dem Pferd gesagt, und hat mir dann auch etwas mitleidig gesagt, dass er sonst nur mit dem Hund unterwegs wäre und nicht mit dem Pferd. Und hat dann immer aus zu dem Pferd
Und
gesagt.
hat's funktioniert?
Hat nicht funktioniert, hat auch nicht Sitz gemacht, nein. Sehr
Na
gut. Wie
gut,
sieht
man
die
sieht.
Woche aus? Du hast eben erzählt, du hast Cavalluna besucht am Wochenende, also hast ein schönes
Genau.
Erlebnis.
Ich war am Wochenende bei der Pferdeshow Cavalluna und zwar um Sylvie Wilms zu interviewen. Sylvie Wilms ist, ich glaube, seit Beginn dieser Pferdeshow, da hieß es noch Appassionata, fast immer dabei gewesen bisher. Und die macht wirklich eine wunderschöne Freiheitsdressur. Also die hat viele verschiedene Nummern. Und eigentlich war ich da, um mit ihr ein Interview zu machen. Das habe ich auch gemacht. Und ich war anfangs doch sehr kritisch, weil ich war einmal bei der Appassionata, aber das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Da war ich wenig angetan. Da fand ich die Pferde alle sehr gestresst. Ich fand das alles, ja, nee, hat mir nicht so gut gefallen, bin ich nie wieder hin. So, und diesmal muss ich sagen, die Appassionata ist 2018, glaube ich, in Cavalluna umbenannt worden. Die sind weiterhin auf Show und da hat sich wirklich, wirklich viel getan. Also die Woche über stehen die Pferde im festen Stall in der Nähe von Krefeld und werden dann zum Wochenende immer zu den Locations hingebracht. Und so wie die Pferde der Reihe nach untergebracht sind in dem festen Stall, so werden sie auch auf dem Transporter transportiert. Also die stehen immer neben ihrem festen Kumpel. Und so werden sie auch in den Stallzelten untergebracht, die bei den jeweiligen Veranstaltungsorten sind. Ich bin dann auch mal durch das Stallzelt, habe ich gehen können. Und ich muss sagen, das war eine gute, ruhige Atmosphäre. Das einzige Pferd, mit dem ich ein bisschen näher geschmust habe, war das von der Silvi. Das kam auch sofort an den Rand, ja, legte den Kopf schief. Du hast also gemerkt, das ist ein fröhliches Pferd, was es kennt, mit Menschen zu kommunizieren. Auch eine Erwartungshaltung hat. Und dann habe ich mir also den ersten Teil der Show sehr kritisch angeguckt, habe immer geguckt, ah, sind die Ohren zurück? Welche Anzeichen siehst du für Stress? Aber klar, also gerade diese Trickreiter, ja, die Trickreiter sind ja der Knaller. Also wenn ich denke, wie ich mich mit meiner Aufstiegshilfe aufs Pferd bewege, ja, und die springen da hoch, runter, seitwärts, rückwärts, dass da die Pferde nicht tiefenentspannt alle sind, aber die kennen das alles auch klar. Aber ich habe nicht im Ansatz, ich sag mal, so massive Abwehrreaktionen gesehen oder irgendwas, wo du sagen würdest, nee, das geht jetzt gar nicht. Aber was ich gesehen habe, und das fand ich auch wieder faszinierend, ich hatte es völlig vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in die Lanxess Arena passen. Es war auch nicht komplett ausverkauft, aber es war gut belegt. 8, 9, 10.000 Leute, keine Ahnung. Hör mal, Leute, in erster Linie Frauen, ja, aber auch ein paar Väter waren dabei, die mit strahlenden Augen aus dieser Vorführung rausgegangen sind, ja, und die das so toll fanden, dass sie Pferde mal sehen konnten und was die Pferde alles können. Und irgendwann sagte der Sprecher, es täte ihm total leid. Normalerweise sei es ja üblich, dass am Ende der Show die Leute auch die Pferde streicheln dürfen. Jetzt nicht alle, aber einige. Das ginge leider aus baulichen Gründen in der Lanxess Arena nicht. Immer da haben, ich weiß nicht, aus wie viel tausend Kehlen ein Oh kam, ja. Und ich sage es jetzt mal ganz platt, aber damit sorgt die Cavalluna für viel mehr gute Stimmung, für ein viel besseres Bild von Pferden, vom Pferdesport in der Öffentlichkeit.
Und also ich finde das cool, weil ich habe auch vor bestimmt 10 Jahren oder so mal irgendwas besucht in der Richtung und fand es nicht so schön. Und deswegen freue ich mich umso mehr, ne, dass das jetzt ein positives Erlebnis war und dass das schön war. Und ich glaube, was man immer vergisst, ist, dass wir ja Zugang zu Pferden haben. Also sprich, sogar ein eigenes Pferd haben oder halt täglich mit Pferden arbeiten. Und dass es natürlich auch ganz, ganz viele, besonders Kinder gibt auch, die gar keinen Zugang haben und auch gar keine Möglichkeit haben, zu sagen, so, ne, ich gehe jetzt in den Stall oder ich habe Kontakt mit Pferden oder kann die sogar berühren, anfassen. Und deswegen, ich finde das auch ganz, ganz schön, wenn die dann die Möglichkeit haben. Und eigentlich ist es doch auch das mal gewesen, was uns alle so ein bisschen fasziniert hat, ne? Diese tollen Kostüme, die tolle Musik. Und ich kann mich da auch nicht von freisprechen, dass wenn ich ein tolles Showbild sehe oder eine tolle Freiarbeit sehe, also das sind für mich die schönsten Momente, ne? Also Freiarbeit und so Sachen, wenn die toll gemacht sind, finde ich die super. Aber wenn dann noch die Musik stimmt und die Stimmung in dieser Halle ist so ergreifend und so, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass das auch bewegende Momente sind und gerade für Kinder, die sonst keinen Kontakt mit Pferden haben, besonders wichtig sind. Und deswegen auf jeden Fall schön. Und ja, das wäre vielleicht auch unser Tipp der Woche, ne? Die sind ja noch regelmäßig unterwegs, muss man einfach mal auf der Homepage gucken, in welcher
Genau.
Stadt.
Aber ich habe noch was Positives zu erzählen. Neben der Cavaluna nehme ich was Positives von der FN. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist mir in der letzten Woche dazwischen gekommen. Es gibt in Hamburg einen Verein, dessen Namen ich jetzt leider verdrängt habe und nicht aufgeschrieben habe. Aber das bringe ich euch in die Shownotes noch mit rein. Der hat eine Initiative gegründet, nämlich Erlebnistage für Kinder mit Pferden. Und die sind von der FN, glaube ich, gesponsert worden mit 100 Veranstaltungen, die sie durchführen können. Das haben die auch gemacht. Und das ist so ein toller Erfolg geworden, dass sie jetzt von der FN nochmal 100 Veranstaltungen dazu bekommen haben. Und das finde ich richtig, richtig schön. Nämlich genau diese Kinder, die wir dann auch in der Cavaluna oder sonst wo treffen, die mit strahlenden Augen vor den Pferden stehen und sagen, oh, toll, ja. Dass man die tatsächlich an die Pferde und an die Ponys ranbringt. Und ja, bei der Cavaluna übrigens auch. Was war die Show, ja, wo die meisten Mädchenherzen ins Rund geflogen sind, als diese vermaledeiten Minischettis da durch die Gegend gewetzt sind, ja?
Ja, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das Kindchenschema, Claudia, greift doch
Ja.
bei uns allen.
Weißt du, diese ganzen anderen Pferde, die da sind, Friesen, Lusitanos, Preais, ja, die da alle wirklich in wunderschönster Art und Weise ihre Lektion vorgeführt haben. Aber da kommt so ein kleines, dickes Shetty, ja, wetzt da lang und die Mähne fliegt hoch und runter und alle machen, oh.
Oh, sind wir nicht alle ein bisschen Chatty verliebt?
Ja.
Naja, ach stimmt, da war ja bei dir mal was.
Naja.
Aber
Genau.
ja, aber genau, aber da kannst du mal sehen, ne? Das zieht immer. Genau, und wenn es dann noch ein pummeliges Einhorn ist, was angeweidet wird, um
In
jetzt hier
dem
mal den
Sinne, meine
Kreis zu
Liebe.
schließen. Also ihr Lieben, wir wünschen euch eine gute Woche, wenn ihr die Pferde auf die Wiese bringt. Das ist ein kleiner Tipp von mir als Physiotherapeutin. Schadet es auch nicht, wenn man die Pferde vorher 20, 30 Minuten Schritt führt, damit die einfach aufgewärmt sind und dass weniger also dass sie weniger verletzungsanfällig sind beim Weideauftakt. Also das ist mein Tipp, wärmt die Pferde einfach vorher auf, indem ihr sie Schritt führt, dass wenn die mal eine Bremsung machen oder irgendwie da im Knallgas über die Wiese gehen, dass das alles unfallfrei stattfindet. Ja, wir wünschen auch auf jeden Fall eine sonnige Woche, oder? Weil ich habe gesehen, der Wetterbericht ist perfekt jetzt für die Woche. Wie ist es bei euch im Westerwald?
Ja, bei uns auch. Du glaubst es nicht. Sogar jetzt scheint hier die Sonne. Es ist wunderbar. Eigentlich müsste ich jetzt sofort rausgehen und irgendwas mit dem Pony machen. Aber ich sehe, er steht noch auf seinem Platz und pennt und döst in der Sonne.
Also bei uns ist Mittwoch, also bei uns ist Mittwoch, ist überall Feiertag? Ich weiß sowas nie.
1.
1. Mai?
Mai, ja klar, Tag
Ja,
der
dann ist
Arbeit, ja.
überall und mein Wetterbericht sagt 26 Grad. Also in diesem Sinne einen schönen Gruß an den letzten Sonnenbrand, den ich vor 2 Wochen auf einem Seminar bekommen habe. Du wirst am Mittwoch wieder aufgefrischt.
Wunderbar. Ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, gell?
Genau, so machen wir es. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Bis dann, tschüss.